Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen zu unserer neuen Ausgabe von M&A Monday. Mein Name ist Bastian Frien und bei uns geht es heute um das Thema Kredit- und Kautionsversicherung. Das verbindet man ja jetzt nicht sofort mit M&A-Themen und ehrlich gesagt, genau darum haben wir es ausgewählt. Die Versicherungen spielen aber auch bei Finanzierung und natürlich auch in der Restrukturierung eine Rolle. Und auch das wollen wir uns gerne ein bisschen ansehen. Wir haben dafür eine Runde mit ausgewiesenen Experten für Sie zusammengestellt. Lassen Sie mich meine Gesprächsteilnehmer kurz vorstellen. Ihr Co-Gastgeber, das ist Alfons Gracher. Er ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Makler- und Beratungshauses. Und ich glaube, ich behaupte nicht zu viel, wenn ich sage, dass im Markt niemand mehr von Kautionsversicherungen versteht als er. Die Perspektive des Finanzinvestors vertritt Christoph Rosekämper. Er ist Managing Director bei der DBAG. Und wenn ich Ihnen dann noch sage, dass Christoph vorher Head of M&A bei Mutares war, dann wissen Sie, dass er sich auch mit Unternehmen in schwierigem Fahrwasser bestens auskennt. Das gilt definitiv auch für meinen dritten Gesprächspartner. An George Michailow kommt man im Markt beim Thema Restrukturierung kaum vorbei. George ist Managing Partner bei der Beratungsgesellschaft Strukturmanagement Partner. Ja, wir sprechen heute über Akquisitionen und Restrukturierungen und da ist das zentrale Thema sicherlich die Bonität, wenn wir über Kautions- und Warenkreditversicherungen sprechen. Bei der Restrukturierung verschlechtert sich die Bonität ohnehin, das liegt in der Natur der Sache, aber auch bei Akquisitionen durch Finanzinvestoren wird normalerweise durch die zusätzliche Verschuldung das Rating schlechter. Und bei Carve-outs, über die wir vielleicht auch reden wollen, kommt noch das Problem hinzu, dass es für das Unternehmen ja noch überhaupt gar keine Risikoeinschätzung gibt. Also einiges, woraus man schließen kann, dass man vielleicht darüber doch Bescheid wissen sollte, wenn man mit dem Thema M&A und Restrukturierung zu tun hat. Wir möchten zum Auftakt mal ein bisschen von der Seite in das Thema einsteigen. Alfons, wir haben ja unser Web-Event Blinder Fleck genannt. Und ich wüsste von dir am Anfang gerne, ist das denn wirklich so? Sind Kredit- und Kautionsversicherungen für viele Private Equity Häuser, M&A, Finanzierungsberater wirklich ein blinder Fleck? Und wenn ja, warum ist das so?
Ich kann ja nur von meiner eigenen Geschichte ausgehen. Ich habe ja irgendwann, ich habe mal Banker gelernt und Betriebswirt und bin dann irgendwann über einen Versicherungsmakler in das Thema Kaution geraten und damit natürlich in die Welt der Warenkredit- und Kautionsversicherer eingedrungen. Und am Anfang habe ich dann auch gedacht, na gut, das ist ja eigentlich ein Bankgeschäft. Umso tiefer ich eingestiegen bin, umso mehr habe ich gemerkt, dass es anders ist, als man das aus der Bank eigentlich kennt. Und dann erlernt man dann, wenn man mit dem M&A-Prozessen oder den Debt-Advisern arbeitet, dass man zum Beispiel bei PE-Fonds eigentlich niemanden antrifft, der dieses Thema wirklich kennt. Die meisten Kollegen kommen genauso wie ich aus der Bank, sind ehemalige Investmentbanker oder sind Physiker und machen dann an der Stelle, fühlen sie sich unwohl, weil sie dann auf Terrain geraten, welches sie nicht kennen. Machen wir ein anderes Beispiel. Du hast ja auch gefragt nach dem Thema Debt Advisor. Wenn du mal genau schaust, ich kenne keinen einzigen Debt Advisor, der eine Lizenz dazu hat. Also eine Lizenz hat, Kautionsversicherungen zu vermitteln. Man beschäftigt sich einfach nicht sehr mit dem Thema und es ist ein ungeliebtes Kind, sowohl bei den Debt Advisern wie als auch bei den M&A-Häusern, die einfach keine, ich kenne einfach nur ein einziges Haus, welches einen Berater hat, der sich mit Kredit und Kaution auskennt. Das ist es. Sonst kenne ich kein einziges. Und ich betreue gefühlte 40.
Okay, das ist nicht viel. Georgi, du schmunzelst, wenn ich das richtig interpretiere. Hast du eine ähnliche Marktbeobachtung? Und vielleicht kannst du uns darüber hinaus auch noch mal ein bisschen was erzählen, wie sich in der jüngeren Vergangenheit die Kautions-, aber vor allem auch die Warenkreditversicherer, auf die es ja oft ankommt, geschlagen haben. Also sowohl in der Pandemie als auch jetzt ganz aktuell im Krieg.
Ja, absolut. Ich glaube, ich kann das auch bestätigen, weil was Alfons sagte, das Thema der Kautionsversicherer wird häufig unterschätzt. Bei Warenkreditversicherern ist das, glaube ich, fast immer eine unsichtbare Gruppe. Deswegen blinder Fleck ist hier wirklich ein sehr angebrachter Begriff, weil man sie ja gar nicht sieht. Man hat ja mit denen auch keine Vertragsbeziehung. bei den Kautionsversicherern weiß man wenigstens, mit wem man zu tun hat. Ja. Und auch das ist schwierig zu handhaben. Und ich glaube auch, dass die Warenkreditversicherer sehr, sehr häufig einfach unterschätzt werden, was zu massiven Verwerfungen führen kann und auch steigenden Finanzierungsbedarfen. Und ich glaube, in der Corona-Zeit haben sie sich sehr, sehr fair verhalten. Jetzt einfach in der Mehrheit unserer Fälle hatten wir wirklich ein sehr partnerschaftliches Verhältnis, wo die uns auch unterstützt hatten und die Unternehmen gestützt hatten. Und da hilft natürlich, wenn man jetzt 20 Jahre mit denen sehr, sehr, sehr zuverlässig und verbindlich gearbeitet hat. Und viele haben damit gerechnet, dass sie viel mehr aussteigen werden. Das ist nicht passiert, auch sei das durch im ersten Schritt durch Schutzschirm der Regierung, aber dann auch durch deren eigene Bonitätseinschätzung der Unternehmen und Liquiditätssituation. Und aktuell merkt man, dass viele sehr, sehr nervös sind. Man kriegt auch klare Abfragen, wie sieht es jetzt mit dem Krieg aus? Was hat das ja für eine Auswirkung, sei das jetzt auf die Absatz oder auch eine Bezugsseite in der Supply Chain? Und wir werden sowieso mit ihnen noch mehr zu tun haben werden, aus einem einfachen Grund, weil Warenkreditversicherer auch Lieferantenkredite versichern und die werden jetzt durch Preissteigerung einfach größer. Und wenn da die Limite nicht erhöht werden, wird man auch an die Grenzen kommen. Das heißt, die werden auch aktiveren Part einnehmen und müssen besonders vielleicht sanft und auch offen informiert werden.
Ich sehe dich nicken, Christoph. Ist das auch deine Einschätzung, dass sie wichtiger werden? Frage 1. Frage 2. Seid ihr als Finanzinvestoren eine interessante, attraktive Zielgruppe für diese Versicherung oder steht man euch eher ein bisschen skeptisch gegenüber?
Nee, ich glaube, es ist genau andersrum. Ich glaube, viele sehen Finanzinvestoren, wenn sie denn eine gute Historie haben, als eigentlich der starke Partner, der schon viele Krisen jetzt durlebt hat. Sei es 2008 in der Krise oder auch aufgrund von anderen Themen. Und gerade der iPhone hat ja auch gesagt, er kennt nur ein Haus. Ich hoffe, er meinte unser Haus, die sich damit auskennen. Also für uns sind WKV-Geber, Avale, Finanzierung, das sind einfach drei extrem wichtige Säulen. Wir versuchen, die alle ordentlich zu bespielen. Auch da das nötige Empfinden bei den Portfoliounternehmen dafür einzuleiten. Und es ist eigentlich in jeder Phase, brauchen wir sie, sei es in der Krise und danach, wenn wir stabilisiert haben, auch um zu wachsen. Und da versuchen wir als DBAG uns immer auch aufgrund der Historie als, ja, ich sag mal, guter Partner hinzustellen und haben auch, glaube ich, noch nie jemanden hängen lassen. Und das ist dann auch, wenn wir jetzt in neue Akquisitionen reingehen, natürlich da auch dann an der Stelle so ein USP für die DBAG.
Wenn ich das ergänzen darf, ich kann das wirklich bestätigen, dass ein starker Gesellschafter noch nie so wichtig war wie jetzt, weil das ein maßgeblicher Beitrag für eine potenzielle Finanzierungslösung ist und die BAG hat zum Beispiel einen exzellenten Ruf und der Ruf ist hier essentiell, weil das basiert alles auf Vertrauen und wir haben jetzt schon mehrmals gesehen, wenn der Gesellschafter passt, wird auch eine Lösung gefunden, wenn nicht, dann hat man ein richtiges Problem im Markt.
Ja. Genau, und darum geht es ja. Wir kennen viele Stakeholder, du kennst viele Stakeholder und man darf dann nicht nur auf KPIs gucken, sondern man muss eben auch die Geschichte, das Turnaround-Konzept oder sei es auch die Wachstumsgeschichte sich anschauen. Und wie gesagt, da muss man einfach auch mal ein paar gute Erfahrungen gemacht haben und auf die greifen wir einfach zurück. Ja. Sei es auch da mit einem Haus wie Gracher, den ich auch, glaube vor 8, 9 Jahren kennengelernt habe.
Oder noch länger, ja.
Ja, oder noch länger. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man jemanden hat, der ein gutes Netzwerk hat, aber der auch irgendwo die Leute lesen kann und auch weiß, wer ihm da zur Seite steht. Weil der Gracher legt ja auch seine Hand für mich ins Feuer. Und andersrum machen wir das genauso. Also da muss halt irgendwo das Vertrauen auch da sein und es ist genauso mit einer SMP, Georgia. Also ich glaube, da braucht man einfach Spieler, die wissen, worum es geht. Und dieses ganze Thema Avale, WKVs wird ganz oft in irgendwelchen Prozessen, finde ich, immer so links liegen gelassen, ist dann irgendwo im Appendix. Aber für uns ist das eine extrem wichtige Sache, wo wir auch stolz drauf sind.
Das kannst du aber auch sagen, Christoph, weil du natürlich die Problemstellung natürlich aus deinem vorherigen Job sehr gut kennst. Ich kann mich entsinnen, dass ich mit dir in einem Jahr 5-mal bei Euler Hermes in Hamburg war, um irgendwelche Neuigkeiten für unser neues Target zu verkünden. Das war schon kommunikativ ein hochwertiges Engagement, kann man sagen. Und wenn man dann auch erlernt, wie man mit den Kollegen umgeht in der Warenkreditversicherung und auch was man dann zurückkriegt, dann verliert auch die Scheu. Aber darauf gehe ich dann später nochmal ein.
Nee. Aber ich glaube, in diesen Situationen erlebt man wirklich, dass dieser Grundsatz Vertrauen reduziert Komplexität, ja, einfach an Bedeutung massiv gewinnt. Ja. Und wenn das Vertrauen da herrscht zwischen den Playern, und das ist ein echter Trumpf in solchen Situationen. Ja.
Okay, also ich würde sagen, bevor ihr euch jetzt noch mehr gegenseitig Honig um den Bart schmiert, wollen wir das mal ein bisschen greifbar machen. Alfons, ich hatte dich ja gebeten, uns ein bisschen was darüber zu erzählen, wie mangelndes Verständnis für Kautions- und Warenkreditversicherungen dazu führen kann, dass Übernahmen oder auch sonstige Wachstumspläne torpediert werden können. Du hast dazu 2 oder 3 Folien mitgebracht, an denen man das, glaube ich, ganz gut sehen kann. Führ uns da doch mal einfach kurz durch.
Ja, ich habe jetzt einfach mal eine Folie gemacht. Also um die Folie mal zu erklären, ganz links steht der Probability of Default, also die Ausfallwahrscheinlichkeit. Und dann habe ich mal die 3 großen Kreditversicherer genommen. Sie sehen, hier habe ich einfach mal abgebildet, das wäre eine Firma, die heute, sagen wir mal, irgendein Mittelständler ist. Der hat ein Kreditrating bei Euler Hermes von 4. Da sind wir im Investment-Grade-Bereich unterwegs. Das Gleiche gilt für Coface und auch für Atradius. Da haben wir es einfach mal abgebildet. Ja, und was passiert denn eigentlich dann, wenn jetzt einmal der Christoph Große-Kemper mit der DBAG einsteigt, dann wird darauf geleveraged. Es werden über die Kapitalkonsolidierung, weil man in der Regel ja ein bisschen mehr zahlt, als was tatsächlich an Kapital drin steht, die Firmenwerte gebildet. Und auf einmal macht das Rating schwuppdiwupp. Und gehen Sie mal eins weiter bitte mit der nächsten Folie. Da kennen Sie das alle. Wer kennt schon ein PE? Sagen wir mal, Cashflow, positives Unternehmen, was dann anschließend nicht im B-Bereich unterwegs ist. Jetzt können wir ruhig eine Folie weitergehen, dann erkläre ich das auch mal, was das dann eigentlich für den Warenkreditversicherer bedeutet. Ich konzentriere mich jetzt einfach nur mal auf die Warenkreditversicherung, um das nicht durcheinander zu bringen mit der Kautionsversicherung. Wir sind auf einmal, wie Sie hier sehen, bei Euler Hermes in einem erhöhten Risiko angekommen. Sie sind das Gleiche bei dem TRA4, bei Coface und bei Atradius auch. Und was mich immer und immer wieder wundert, ist, dass die Versicherer bei solchen M&A-Transaktionen nicht abgeholt werden. Sie werden in der Regel erst nach der Transaktion erstmal informiert, wie auch die Finanzierungsthematik aussieht, wie sieht das Working Capital aus, und es wird nicht im Vorfeld gemacht. Und wenn man mal nur, macht mal ein einfaches Beispiel, das habe ich mir gerade aufgeschrieben gehabt, ist eine M&A-Transaktion gewesen, 100 Millionen Umsatz. Er hat 70 Millionen Avale, hat eine Working Capital Facility noch von 20 nach der Transaktion gehabt und hat auch 20 Millionen WKV-Limite. So, und jetzt schauen Sie sich das mal an. Ich habe Ihnen das jetzt mal geschrieben, das sieht man jetzt hier nicht. Ich habe es in den Graubereich gemacht, aber bei einem Grade 6, da fangen die Versicherer schon an, auch nach den Limiten zu gucken, ob sie die in der Höhe zur Verfügung stellen. Und spätestens, wenn sie dann eins tiefer abrutschen in den Bereich Grade 7, dann wird da mal mindestens mal die Limite halbiert, wenn nicht Georgi dahin kommt und ein Standstill für sie vereinbart, um die Limite aufrechtzuerhalten. Also man sieht, man ist hier ganz nah schon an einer kritischen Schwelle der Finanzierung. Und das ist ja, es gibt ja nichts Einfaches und Billigeres als der Lieferantenkredit. Der kostet sie keine Zinsen, aber er kostet sie unglaublich viel Liquidität am Ende. Und wenn jetzt hier die 20 Millionen, wie bei meinem Beispiel, in Luft aufgelöst werden oder 10 Millionen, wo soll denn dann anschließend die Working Capital Facility herkommen? Und da bin ich der Meinung, da müssen eigentlich die M&A-Häuser noch viel, viel mehr Fokus drauflegen, weil ich sehe es nicht, dass die in den Transaktionen das im Vorfeld bestimmen. Also ich kenne das mit mir große Camper noch aus alten Zeiten. Wir haben das immer besprochen. Im Vorfeld. Wir haben immer uns harte Absichtserklärungen geben lassen, wir haben das erläutert, sodass wir bei der Übernahme, beim Closing nicht auf einmal mit gestrichenen Limiten da standen. Cashflow-basiert ist, das muss man ja unterscheiden. Ne? Also das ist das eine, dieser Carve-Out, das ist das, wovon ich jetzt mit Herrn Großekörper geredet habe. Und dieses Thema hier, ein Cashflow-basiertes Unternehmen, was auch net Result positiv ist, auch nach der Transaktion, da ist man immer noch positiv, aber spätestens bei einer Grade 7, da wird es dann wirklich auch kritisch in der Diskussion. Ja, und ich, wie gesagt, ich kenne keine Kollegen, Häuser, die sich da wirklich spezialisieren drauf. Es ist eher ein ungeliebtes Kind auch, habe ich immer wieder den Eindruck, dass wenn ich mit einem PE-Haus spreche und sie kommen in Schwierigkeiten, dann wollen die Direktoren sehr häufig das ganz schnell wieder in ihre Beteiligung zurückschieben und sich aber selbst gar nicht so drum kümmern. Und ich habe immer den Eindruck, das ist daher, weil man sich einfach nicht wirklich mit diesem Thema auseinandersetzt, weil man sich nicht gut fühlt, weil man es eben nicht kennt. Und das wollte ich hier anhand dieser kleinen Folie einfach mal gezeigt haben, dass man hier einfach mehr Sensibilität an den Tag legen muss. Ja, und das ist einfach mal, das war schon mal eine Folie, mehr habe ich da im Moment auch gar nicht so zu sagen.
Ja, ich glaube, das reicht als Input. Möchte jemand von euch beiden das aufgreifen?
Also ich kann gerne da einhaken, so ein bisschen zum Thema, wie wir das aus Finanzinvestor-Brille oder DBAG sehen. Also bei uns gibt es da zwei Welten. Einmal gibt es da die Welt, sag ich mal, der klassische Mittelständler. Und dann gibt es vielleicht noch die Corporate Carve-Out-Welt. Ich würde jetzt mal einmal auf den Mittelständler eingehen. Das stimmt natürlich, wenn wir da eine Finanzierung drauflegen, dass da vielleicht einige KPIs schlechter sind. Aber was uns halt immer wichtig ist, ist, dass die Geschichte stimmt, dass wir uns da auch vorstellen. Das ist eigentlich auch unser Ziel, dass wir das immer machen. Und es ist natürlich auch so, dass wir schon versuchen, auch im Deal-Team die Awareness darauf zu legen, was es denn heißt. Weil wenn wir keine Limite haben, dann wird es mit der Liquidität auch schwieriger. Das merke ich dann oben als Investment Manager wieder. Aber auch das, was man nicht unterschätzen darf, ist, das operative Tagesgeschäft für den Manager wird halt auch extrem mühsam. Und deswegen versuchen wir das immer proaktiv anzugehen und das nicht auf dem Rücken des Managements auszubauen, sondern das im Vorfeld zu adressieren. Und deswegen gibt es auch immer wieder mal in solchen Transaktionen im Vorfeld Gespräche, dass man sich da erklärt. Und da schließt sich, glaube ich, der Kreis. Wir sehen die Herren quasi als Teil des Finanzierungspakets und die muss man mit genau den gleichen Informationen und Pflichten bedienen wie Banken. Ja. Und in der Corporate Carve-Out-Welt, da noch vielleicht ein Satz zu, wie schauen wir da drauf? Da muss man auch eigentlich allen klar machen, dass es danach ein eigenständiges Unternehmen ist, wo es zwar einen starken Investor im Hintergrund gibt, aber es gibt jetzt nicht unbedingt den 5 Milliarden oder 10 Milliarden starken Bilanzkonzern, der hier Bürgschaften etc. abgeben kann, sondern das muss danach standalone funktionieren und da muss man, glaube ich, auch dann beim Management manchmal noch ein bisschen Awareness für schaffen und da helfen dann natürlich einfach die Gespräche mit Kracher und Co. Ja.
Alfons, ich glaube, du hast bei unserem letzten Web-Event, das wir gemeinsam gemacht haben, da ging es, meine ich, um das Thema Akquisitionsfinanzierung, erzählt, du hast manchmal den Eindruck, dass das Infomemorandum bei den M&A-Transaktionen von Praktikanten bestückt wird. Einmal, wo ist das Problem? Aber du hast vor allen Dingen, glaube ich, das Aval-Thema vermisst, das nur selten ausführlich berücksichtigt wird. Warum ist das so wichtig und wie können Avale denn im M&A-Prozess ein Dealkiller werden?
Ja, wenn du dir anschaust, du hast einen Industrial, also einen großen Anlagenbauer, der hat in der Regel fast 80% seines Umsatzes an Avalen. Und wenn du dann 100 Millionen hast, dann hast du 80 Millionen Avale. Und die musst du erstmal im Markt unterbringen. Und dann kriegst du ein IM, in dem steht genau eine Seite über die Avale. Ja, da steht noch nicht mal drin, wohin die geliefert werden müssen, also welche Haftungsempfänger es gibt, welche Währung, welcher Gerichtsstand, welche Avalart. Also auch in unserer Welt der Kautionsversicherungen, dann schauen wir uns auf die Avalarten an. Also die Gewährleistungsbürgschaften sind für uns zum Beispiel kein so großes Risiko wie zum Beispiel eine Anzahlungsbürgschaft von den Ausfallwahrscheinlichkeiten. Und wenn wir da einen guten Mix haben und dann eine gute Story haben, bei einem Carve-Out besonders, denn beim Carve-Out gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Es geht an einen Strategen, dann sind wir sowieso als Finanzinvestoren in der Regel draußen, weil die atmen diese Avale weg. Und der Verkäufer ist dann irgendein großer Konzern, der versteht überhaupt nicht, dass die Avale ein Problem sein könnten, weil er hatte ja immer von der Bank bekommen. Und jetzt müssen wir die vielleicht dann 1:1, wenn du sie nämlich nicht hast, musst du die ja besichern und dann sicher mal 80 Millionen Avale. Und solche Deals, die haben wir dann halt auch wirklich immer wieder auf dem Tisch und bringen die dann auch ins Ziel. Die Versicherer haben auch eine Sache, ich sehe, was ich die letzte Zeit immer wieder sehe, sie trauen sich halt auch an zukunftsorientierte Carve-outs dran. Wenn denn der Investor, ich sage jetzt mal wie auch in der DBAG, beispielsweise mit Christoph Grosekämper, eine gute Story haben, ein guter, da sind wir wieder, was der Georgi Michailow eben gesagt hat, wenn du einen sehr soliden PE-Fonds hast, der nichts umfallen lässt, der sich um die Themen kümmert, der kriegt dann diese 80 Millionen, ein anderer kriegt sie nicht. Und das müssen wir im ganzen Markt gucken. Wir gucken auf 27 Versicherer drauf, mit denen wir das machen und kriegen das in der Regel gestemmt. Ich habe mit dem Christoph, glaube ich, 2 oder 3 dieser Fälle in meinem Leben schon gemacht. Und da gehen wir aber auch von Pontius zu Pilatus. Das ist einfach auch viel Hausaufgabe und viel Arbeit, die wir dann zusammen haben.
Wenn ich da kurz einhaken darf, das ist ja genau das Thema. Es gibt ja dann Leute, die bieten dann vielleicht einen besseren Preis, aber haben gar nicht diese Lösung für die Avale, weil sie es nicht auf dem Fokus haben. Wenn du das aber dann offen anfänglich ansprichst und da auf der Gegenseite jemanden hast, der das auch versteht, dann kannst du natürlich punkten. Aber oft ist es eben so, und das, glaube ich, meinst du mit der Praktikant hat das Infomemo geschrieben, wenn das natürlich unter den Tisch gekehrt wird, dann weißt du entweder, es geht sowieso an Strategen und legt es mal wieder zur Seite, oder du musst noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ne?
Ja, wir kommen ja meistens dann schon bei den ersten Bietungen mit einem Konzept an. Dass die dann wissen, dass wir uns damit beschäftigt haben, weil die anderen haben da meistens gar nichts. So, und das ist auch ein großer, glaube ich, Pluspunkt, den wir haben, dass wir schon ein Konzept haben, wie wir uns vorstellen können, wie das aussieht. Und damit kommen wir natürlich dann auch bei dem Verkäufer schneller weiter, weil der nämlich uns viel ernster nimmt.
Christoph, ich hatte dich gebeten, ein paar Punkte und Gedanken vorzubereiten, was Finanzinvestoren über Kredit- und Kautionsversicherungen wissen müssen. Jetzt hast du schon einiges erzählt. Hast du noch ein paar Pfeile im Köcher oder sind die alle verschossen?
Nee, ich kann nur wiederholen. Also die sind für uns Teil des Finanzierungspaketes der Finanzierer. Die muss man genauso bespielen. Und ich glaube, wenn es gut läuft, ist das alles kein Problem. Aber wenn es mal schlecht läuft, dann muss man eben auch an sie denken. Und das kann ich nur jedem an der Stelle mitgeben. Ja. Und deswegen immer da offen den Kontakt pflegen. Und das machen wir auch zentral, aber auch eben sozusagen als Teil unseres Plans, sagen wir dem CFO, im sogenannten CFO-Sparing, um die Herren bitte auch intensiv kümmern.
Ja. Ja, das ist ja eigentlich eine schöne Überleitung zu Georgi. Wenn es nicht so läuft, dann ist er in aller Regel nicht sehr fern. Und dir, Georgi, hatte ich die Aufgabe gegeben, uns ein bisschen was zu berichten, was passiert, wenn Kautions- und Warenkreditversicherungen nicht in die Restrukturierung eingebunden werden. Und wie man das richtig macht, da hast du jetzt auch, ich glaube, 3 oder 4 ja. Folien mitgebracht, durch die du uns gerne mal kurz durchführen kannst.
Genau, vielleicht Dankeschön zum Einstieg. Es ist ja auch wirklich wichtig zu verstehen, wenn man jetzt von einer Umbruchphase spricht oder von einem klassischen Restrukturierungskonzept oder Ansatz, da fragt man immer wieder, was ist jetzt das Allerwichtigste? Und es gibt unterschiedliche Ansätze, man muss Management austauschen, man muss Geschäftsmodell anpassen und so weiter, aber ein Alumni von uns hat mal eine Doktorarbeit in diesem Bereich geschrieben und interessanterweise war der wichtigste Erfolgsfaktor tatsächlich Stakeholder Management. Das heißt, wie gehe ich mit unterschiedlichen Parteien so einen Prozess um? Und wenn man jetzt die nächste Seite aufmacht, da sieht man, dass es jetzt unglaublich viele Parteien so eine Situation sind, die man über Stakeholder Management abholen muss. Und übliche Fokus sind so Banken. Das Problem ist, dass die WKVs und KTVs einfach dabei übersehen werden, manchmal sogar bewusst. Ja, und das ist ein Fehler, der, wenn man jetzt auf die nächste Seite geht, sich wirklich...
Darf ich da kurz mal einhaken?
Ja, gerne.
Warum bewusst?
Ja, weil... das, was Christoph und Alphons erwähnt hatten, du musst natürlich auch Beziehungen zu diesen Menschen haben. Und man hat auch in gewisser Art und Weise Angst von denen, weil wenn man jetzt mit denen nicht regelmäßig arbeitet und die kein Vertrauen haben und bei einem Konzept ist alles nicht vielleicht wie bei Kennzahlen super ist und man vom Rating sagt, okay, das ist Investment Grade, was natürlich in so einer Situation sehr selten ist, sonst hätte man nicht die Situation, dann hat man keine... Man hat ja auch keine Vertragsbeziehung zum Beispiel mit Warenkreditversicherern. Also man hat keinen Zugriff Und da ist man ein bisschen denen ausgeliefert. Und wenn man sie nicht abholt, da sieht man, was auf der nächsten, auf der Seite ist, die erteilen dann eine Lektion. Und wenn sie eine Lektion erteilen, dass sie nicht rechtzeitig eingebunden wurden, führt es dazu, dass man richtig viel Geld plötzlich aus nichts braucht durch Vorkassen, ja, weil die Limite gestrichen wurden, der Vertrauensverlust und natürlich auch für den Markt ist das ein wirklich sehr, sehr ungutes Signal, weil bei den Lieferanten sofort eine massive Unruhe entsteht. Und wenn man das nicht rechtzeitig schafft, die Warenpflichtversicherer und auch Avalgeber einzubeziehen und einzubinden, dann kann das wirklich fatale Folgen haben. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir das erlebt hatten, wo wir zu spät dran waren.
George, da kann ich ja mal ein Beispiel sagen. Ich telefoniere mit George so einmal die Woche, weil ich immer mal Rücksprache halte, wie gehe ich jetzt mit der Situation um. Und ich hatte Anfang des Jahres einen Fall, da hat ein anderer Berater eine Bankenrunde gemacht, und zwar Bankenrunde, nicht Finanziererrunde, und hat mit den Banken einen Standstill vereinbart, hatte aber keinen mit einer WKV oder mit dem Kautionsversicherer gemacht und hat das in den nächsten 2 Monaten auch nicht gemacht. Und dann kam es zu einem IBA und alle waren der Meinung, es gäbe einen Standstill. Und dann wurden auf einmal die Kreditversicherer informiert und dann haben die den Stecker gezogen. Ich weiß nicht, ob ich also, jetzt bei der Folie vorgegriffen habe.
Um Gottes Willen, das ist aber genau die Lektion. Ich glaube, diese Berater wird nächstes Mal wirklich darauf achten, dass alle einbezogen werden. Und wie man das macht, für uns auf der nächsten Seite, ich komme jetzt nicht von 3 Erfolgsfaktoren, sondern umgekehrt von 3 Todsünden der Kommunikation. Einmal nicht zu kommunizieren, asymmetrisch zu kommunizieren und wirklich schlechte Unterlagen zu liefern. Und dabei meine ich nicht schlecht aufbereitet, sondern einfach Inkonsistenz spielt hier auch eine große Rolle. Wenn auf einer Seite eine Zahl steht und 3 Seiten später eine andere, das macht auch nicht einen sehr vertrauensvollen Eindruck auf alle Parteien, die vor allem das Unternehmen nicht kennen. Und da kommt jetzt der Spruch von Alfons mit den Praktikanten. Das ist äußerst ungünstig, wenn man den Eindruck gewinnt, dass das nicht von Profis gemacht wurde, sondern von jemandem, der gar keinen Wert drauf legt. Ja. Und deswegen sind solche Profis, ja, wie auch die BAG, die achten auch drauf, dass der Berater konsistent und professionell mitkommuniziert. Ansonsten hast du einfach ein richtiges Problem. Ja. Das waren so ein paar Botschaften, die uns am Herzen liegen, weil wir die leider immer noch, ich mache das jetzt 20 Jahre und man denkt, nach 20 Jahren hat man schon alles gesehen, aber dann ruft Alfons und sagt, okay, hier hat man folgende Konstellation, wie geht man denn damit jetzt um? Und das ist das, was mich immer wieder überrascht.
Ja, danke, George. Wie ist das denn bei euch, Christoph? Muss man die Unterlagen, also inkonsistent, unprofessionell, geht gar nicht, klar, aber gelernt, asymmetrisch kommunizieren, möchte ich gerne als Punkt mal aufnehmen. Kann man mit den Versicherungen genauso kommunizieren, wie man beispielsweise mit den Banken kommuniziert? Oder wollen die andere Sachen wissen und wollen sie in einer anderen Form vielleicht auch bekommen, weil sie anders die Informationen verarbeiten oder vielleicht auch einfach ein bisschen anders ticken?
Nee, also ich würde sagen, die kriegen genau die gleichen Pakete und wenn es da noch extra Wünsche gibt, dann bauen wir die ein. Aber wir versuchen am Anfang bei einer Transaktion einmal festzulegen, was ist quasi so ein Management Reporting, was ist das Finanzierer- oder /Banken-Reporting. Das legen wir dann einmal fest und dann gibt es das turnusgerecht und dann gibt es immer noch regelmäßig einfach Gespräche, die wir aber auch wenn es gut läuft, immer führen. Und wenn es Probleme gibt, dann heben wir lieber früher den Finger. Macht dann auch gerne das Management von sich, weil wir halten dann mit den Dingen nicht hinterm Berg. Ja. Das bringt ja gar nichts. Ja.
Vielleicht ergänzend, was die Kommunikationswege anbetrifft. Bei kleineren Limiten ist das schwierig. Das heißt, bei größeren Unternehmen hat man meistens auch Ansprechpartner in Restrukturierungsbereichen bei den 5 Warenkreditversicherern in Deutschland. Wenn man aber jetzt ein Unternehmen hat, was nicht so groß ist vom Kreditvolumen, dann wird das auch nicht unbedingt zentral in Hamburg oder in Köln betreut, sondern irgendwo vor Ort über Marktfolge. Und dann hat man in der Tat ein echtes Thema, weil man die Leute nicht so gut kennt. Ja, das heißt, in Hamburg bei Euler sind das 5, 6 Profis, mit denen man sehr, sehr, sehr lange schon zusammenarbeitet, wo Vertrauensverhältnis da ist, dass wir einander unterstützen können. Wenn man aber jetzt mit jemandem in München plötzlich zu tun hat, der solche Restrukturierungsfälle einmal im Jahr vielleicht sieht, dann ist das echt schwierig, ja, die so abzuholen und für den Fall zu gewinnen. Deswegen ist das auch eine anspruchsvolle Aufgabe, ja, das auszutarieren.
Alfons, wie wichtig ist dieses Thema persönliche Beziehung? Und sind die Leute, die Georgi jetzt nicht gemeint hat, nicht die Profis, die im Zweifel in Hamburg sitzen, sondern irgendwo in der Provinz, die, mit denen ihr über euer, sagen wir mal, Brot- und Buttergeschäft ohnehin zu tun habt? Oder sind das nochmal ganz andere Leute?
Nee, wir haben einzelne Ansprechpartner in den Häusern. Also ich habe jetzt bei Euler zum Beispiel nur einen Ansprechpartner in der Kaution, der betreut mit mir 150 Engagements. Das ist ein Vertrauensverhältnis. Wir kennen das nicht, dass wir in der Fläche sind. Also bei uns passiert das nicht. Sondern wir haben immer einzelne Ansprechpartner in den Häusern. Und das läuft sehr vertrauensvoll. Man muss natürlich auch, man muss ja so vorstellen, die sehen mich ja jeden Tag. Na, ich kann da kein dummes Zeug labern und mein Wort ist verbindlich. Das wissen sie auch. Und das muss ich dann auch zu meinem Kunden weitertragen. Ne? Ich bin ja auch manchmal der Überbringer der schlechten Nachrichten. Und glaubt mir, dass ich sehr häufig auch mal bei PE-Fonds sitze und sage, ich mache jetzt hier nicht mehr weiter, bis der Stakeholder mit mir am Tisch sitzt. Ja? Also dann sage ich dem Unternehmen, ich mache jetzt nicht mehr. Nimm den PE-Fonds mit, der muss das jetzt wissen, weil der raucht jetzt sonst deine Warenkreditversicherung und deine Avala rauchen dir jetzt ja ab. Aber dann kriege ich dann manchmal auch, dann komme ich an Direktoren, die das dann auch nicht so wirklich als Alarmsignal empfangen von mir. Und dann raucht es dann halt auch ab und zu mal ab. Und das heißt, abrauchen bedeutet, ich sage jetzt mal wie eben bei meinem Beispiel, bei 10 Millionen Warenkreditversicherungslimite, dann streicht der die Versicherer vielleicht mal die Hälfte. Und da musst du Eigenkapital nachschießen. Und das ist viel, viel teurer, als es gut gemanagt zu haben. Deswegen ist diese Awareness darauf einfach so wichtig.
Christoph, du siehst aus, als wolltest du dazu was sagen. Wenn das nicht der Fall ist, dann stelle ich dir dazu einfach nochmal eine Frage. Was sollten denn zu dem Thema die M&A-Berater, aber auch die Finanzierungsberater, was aber die Private Equity Häuser auch nicht nur wissen, sondern auch machen, wer hat da welche Aufgabe, dann auch mal die Hand zu heben, wenn jetzt nicht vielleicht ein Alfons dann mal direkt beim Gesellschafter anruft, weil er beim Portfoliounternehmen nicht durchdringt?
Also kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich habe die Frage etwas zu lang.
Also wer soll was wissen auf Beraterseite? Zu dem Thema, was ist da eure Erwartungshaltung? Wo sagt ihr als PI-Haus auch, dass unsere eigene Kompetenz, hier müssen wir Bescheid wissen und hier müssen wir aber auch informiert werden?
Ja, also wir erwarten schon, dass wenn wir jetzt einen Deal vorgestellt bekommen und da sind jetzt mal, ich nehme jetzt mal das Thema Avale dabei, dann geht es wahrscheinlich immer ums Projektgeschäft, dass in dem Pitch schon ein Berater ausgesucht wurde, der sich damit auskennt und damit auch diese ganze Brisanz und die ganzen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, kennt. Und da hoffen wir dann auch, dass dann auch nicht nur der Preis zählt, sondern auch die Leute, die das beste Konzept haben. Und eben kommt es dann nicht nur auf die Banken an, sondern auch auf die Versicherer. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass wir auch hoffen, dass der Berater, also ein M&A-ler, beim Kunden, also bei dem Target, was man eventuell kauft, auch so ein bisschen Awareness dafür geschaffen hat, wie wir denn darauf schauen, ja, dass wir eben nicht der große Stratege Corporate sind, der das vielleicht so, wie Alfons gesagt hat, wegatmet, sondern wir müssen es dann wirklich standalone aufstellen. Und da erwarten wir schon, dass der M&A-Banker da seinen Kunden brieft und das mit beleuchtet. Ja. Und warum wollen wir das? Weil wir glauben, dass wir uns da ein gutes Standing erarbeitet haben, dass wir das auch immer offen ansprechen in unserem Konzept und ich glaube, da muss man einfach drüber reden. Ja. Im Idealfall, wenn es positive Dinge sind und wir wachsende Themen haben, dann ist es schnell besprochen, aber ich glaube, man muss es einfach einmal ansprechen.
Georgi, wie gut verstehen denn die Banken und die Debt Funds das Thema eigentlich? Und ist das wichtig, dass die begreifen, worum es da geht?
Ich glaube, dass inzwischen die Sensibilität dafür deutlich zugenommen hat. Das merken wir auch, dass wenn wir immer wieder gerufen werden, auch von den Finanzierern, sofort die Frage kommt, okay, welche Parteien sind noch einzubinden? Das heißt, die Sensibilität ist auf jeden Fall deutlich höher da. Und da verlässt man sich manchmal darauf, dass der Berater das managt. Und wenn Berater das aber außer vor lässt, weil er zum Beispiel auch keine Kontakte hat, kann sich das rächen. Ja, und das ist halt ein Thema, wo man sagt, wer trägt die Verantwortung für Stakeholder Management? Und das ist die erste Frage, die zu klären gilt. Das heißt, bei DBAG zum Beispiel, sich haben einen externen Debt Advisor intern, das hat auch nicht jede Private Equity Firma, dass man wirklich so professionell aufgestellt ist, der weiß, worauf es ankommt und wie man Stakeholder Management professionell absichert. Aber wenn man das nicht hat, dann verlässt man sich auf jemanden. Und wenn man das von vornherein nicht geklärt hat, kann das zu echten Problemen führen, weil man hat nicht so viele Schüsse in so einer Situation. Man hat ja keine Zeit, kein Geld und dann auch kein Vertrauen, dann ist es vorbei. Ja.
Ich kann da nur ergänzen zu. Ja, klar. Ich würde nur ergänzen zu, dass das auch, wenn wir ja heute beauftragt werden von einem Private Equity House oder generell auch von einem Gesellschafter, dann hat der Gesellschafter ja irgendwann einen Anrecht darauf, wenn das da hier schief läuft, dass ich einfach auch die Hand hebe und dass ich darauf verweise, dass wir hier jetzt ein Problem bekommen. Ich kann hier, sonst wird mich der Christoph, wird mich killen, wenn er im Nachhinein mitkriegen würde, ich hätte ihn ja jetzt nicht informiert zu einer, sag mal, Krisensituation oder ich wäre der Meinung, wir rutschen in sowas rein. Also das, glaube ich, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Wir haben auch Frühwarnsysteme bei uns im Haus, weil wir haben hier im Hintergrund die Ratings der Warenkreditversicherer bei jedem Kunden hinterlegt. Wir sehen halt auch, wann das auf dieses Grade 6 oder 7 runtergeht. Und dann weiß ich, ich habe jetzt ein Thema.
Und auch hier gilt, je früher, desto besser. Ja, je früher, genau, desto besser. Weil, das heißt, mit jedem Tag, und da muss man schon in Tagen denken, wird es immer teurer.
Georgi, vielleicht zum Abschluss nochmal. Wir haben jetzt eine lange, einigermaßen tiefe, am Ende irgendwie dann doch glimpflich verlaufende Krise hinter uns gebracht mit Corona. Wir haben eine, von der wir nicht genau abschätzen können, was sie uns bringt, nicht vor uns, sondern sind eigentlich mittendrin, gerade auf der Energiepreisseite, vermutlich dauerhaft steigende Preise. Was bedeutet das gerade bei den Warenkreditversicherungen? Müssen wir damit rechnen, dass da auf breiter Front Unternehmen in ihrem Grading abrutschen? Und was bedeutet das wiederum jetzt nicht für deine Arbeit allein, sondern auch gerade für die Kommunikation mit den Versicherungen?
Ich meine, die Corona-Krise ist bis jetzt glimpflich gelaufen, weil der Mittelstand und vor allem Mittelstand mit Geld überflutet wurde. Das heißt, die Kennzahlen, die zum Beispiel für Ratings relevant sind, die sind noch gar nicht verarbeitet, weil das Jahr 21, was nicht so gut gelaufen ist für viele, noch gar nicht in den Büchern steckt. Das heißt, das wird noch kommen. Das Thema Inflation wird zwei Mechanismen auslösen. Aus meiner Sicht ist Inflationsmanagement eine neue Kernkompetenz von Unternehmen. Das heißt, das muss man jetzt neu lernen, weil die letzten, weiß ich, 50 Jahre in Deutschland keine Inflation da war. Man konnte Verträge abschließen für die nächsten 3 Jahre und sicher sein können, dass es passt. Ja. Jetzt musst du dir überlegen, wie man damit umgeht und es kommt auch dann darauf an, wie gut man im Markt positioniert ist, ja, und welchen Gesellschafter man hat. Weil das ist für mich als Gesellschafter inzwischen auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Zukunft. Und zweiter Aspekt, den man beachten muss, je höher die Preise für den Bezug, auch wenn man das erfolgreich weitergibt, desto höheres Volumen muss ich finanzieren. Das heißt, desto höher sind die Limite, die ich bei den Lieferanten bekommen muss, desto höher ist das Risiko für die Warenkreditversicherer. Und somit wird das einfach eher an Brisanz gewinnen, aus meiner Sicht, auch in den nächsten Monaten schon. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich der Markt in den nächsten 3 Monaten entwickelt. Ich glaube nicht, dass das sehr, sehr glimpflich laufen wird, so wie in den ersten 3 Monaten vor 2 Jahren nach dem Ausbruch von Corona, wo einfach Unsicherheit sehr hoch war. Jetzt haben wir die Fakten, die Preise gehen massiv hoch.
Ja. Und was ist deine Erwartung, Alfons? Wird der Umgang mit den Warenkreditversicherungen darum noch schwieriger?
Nein, ich glaube es einfach nicht. Also ich sehe im Moment, dass Ich sehe es ja im Tagesgeschäft. Also man sieht eher ein bisschen einen Käuferstreik gerade bei uns. Die Kunden sind mit sich selbst beschäftigt, mit der Lieferkette das zu ordnen etc. Aber die Versicherer sind gut aufgestellt, sowohl auf der Warenkreditversicherungsseite als auch auf der Kautionsseite. Wir sehen hier wirklich auch in Krisensituationen, wenn das gut gemanagt wird, dass die alle mitgehen. Wir sehen, dass die Limite zur Verfügung gestellt werden. Wir sehen, dass der Markt da ist. Wir haben genügend Kapazitäten im Markt, um das zu aufzufangen. Also wir sehen auch, dass ein paar Banken sich eher ein bisschen schwerer tun. Ich sage immer so, wenn du den Corporate siehst, jetzt reden wir mal nicht von PE, hast den, da geht keine Bank mehr heute unter BB. Ja, die steigen da nicht mehr ein. Die Versicherer, die gehen da sogar noch bis B runter. Also wo wir noch ausstatten können, ausweiten können. Ich glaube, sie werden noch mehr und mehr eine Rolle spielen, wie Georgi mir sagt. Klar werden wir auch schlechtere Zahlen bekommen, die sind nicht verarbeitet, aber wir kommen auch von einem sehr hohen Niveau. Und dann muss man halt auch damit dealen können und besonders auch mit der Perspektive nach vorne, wenn die nachher einigermaßen stimmig ist, dann werden die Versicherer auch hier alles abzeichnen, was abzuzeichnen ist, und die Liquidität ist hier Trumpf. Ne? Ich kann jedem nur sagen, saug dich in guten Zeiten vor. Ich spreche jetzt gar nicht von Zinsen, sondern bezahl für dich eine gesagte Versicherungsprämie für deine Kreditlinien.
Na, das ist ja eigentlich ein sehr positives Schlusswort, und ein solches muss es auch sein, denn wir müssen mit Blick auf die Uhr einfach mal zum Ende kommen. Ich glaube, aus dem Gespräch ist ja deutlich geworden, dass die Corporate Finance Community sehr gut daran tut, den Warenkredit- und Kautionsversicherungen etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als sie das bislang oft tut. Dass es an Expertise in diesem Feld nicht mangelt, haben wir auch gesehen. Und ich glaube, ich darf sagen, dass meine Experten Ihnen allen auch im Anschluss gern zur Verfügung stehen. Ich sage dir, Alfons, als Co-Gastgeber für heute vielen Dank für die Unterstützung. Den beiden anderen Gesprächspartnern vielen Dank für die wertvollen Einordnungen. Ja, und ich glaube, ich darf mich auch im Namen aller meiner Gesprächspartner bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Schauen Sie gern auch in unsere anderen Web-Events rein. Sie finden weitere M&A Mondays, aber auch spannende Finanzierungs- und Restrukturierungsthemen, auch darüber haben wir ja gesprochen, auf der Webseite unseres Finance Think Tanks. So, Sie sehen, wir bleiben wie immer für Sie am Ball und wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank und bis bald.
Dankeschön. Tschüss. Danke allen.
Danke. Ciao.
Tschüss.